Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Mit mir, ich bin Tanina und euch ist es vielleicht gar nicht aufgefallen. Nein, euch ist es natürlich nicht aufgefallen. Aber der Peter, der hat mich mal zwischendurch verlassen. Du warst im Urlaub und jetzt sitzen wir hier. Du knusprig braun und ich aschfahles weiß. Ich weiß gar nicht, ob mir das gefällt. Siehst aber gut aus. Hast du dich gut erholt?
Das habe ich. Leider habe ich eine kleine Erkältung mitgebracht von der Klimaanlage im Zimmer. Die war doch immer recht kühl eingestellt. Wir waren in einer Region, wo es auch nachts sehr warm ist und jetzt zurück im kalten Deutschland. Wird sicherlich noch ein paar Tage brauchen, bis meine Stimme auch wieder unbelegt ist und klar und glockenklar und
ich wieder singen kann. Nachdem ich deine Palmenbilder gesehen habe, mit denen du mich ja regelmäßig versorgt hast, muss ich sagen, hält sich mein Mitgefühl für deine kleine Schnupfennase in Grenzen.
Ja, es ist aber doch, das muss ich an dieser Stelle sagen, ein Männerschnupfen.
Ja, oh, das ist der Schlimmste.
Alle Männer, die uns zuhören, wissen, wie schwerwiegend das sein kann. Und die Frauen schlagen die Hände über den Kopf zusammen und sagen, ja, der Männerschnupfen. Wir wissen ja,
also
Bescheid.
Ich bin ganz froh, dass du hier aufrecht sitzen kannst neben mir. Das ist ja schon fast erstaunlich in deinem Zustand.
Ja, das macht die Schmerzmedikation, macht das möglich. Und ich werde mich aber gleich wieder hinlegen.
Ja, wir legen den Tropfer auch gleich wieder an. Also ich bin auf jeden Fall sehr froh, dass du wieder da bist. Wir hatten ja so ein bisschen vorgearbeitet. Heute haben wir wieder Zeit, euch gemeinsam einen Fall vorzustellen. Und natürlich, wie immer, weil es schon liebgewonnene Tradition bei uns geworden ist, euch auch wieder eine Hörermail zu präsentieren.
Sogar an dieser Stelle zwei. Und ich darf einfach mal beginnen, weil uns hat eine Kollegin von mir angeschrieben. Also wir bekommen ja sehr viele Nachrichten, sowohl von Patientinnen und Patienten, von Medizinern jeglicher Couleur. Alles medizinische oder pflegerische Personal, Ärztinnen und Ärzte schreiben uns sehr viel. Und jetzt hat auch immer eine Juristin, eine Anwältin geschrieben. Und das finde ich gut und bin ich auch dankbar für.
Bin total gespannt jetzt.
Ja, und sie hat gesagt, bei einem der letzten Folgen, glaube ich, es war die Folge Dehnungsstreifen, ist juristisch sowas nicht ganz klar rübergekommen. Und das will ich dann heute nochmal korrigieren. Da ging es um die Thematik Einrede und Einwendung, genau gesagt um die Verjährungseinrede und den Einwand der hypothetischen Einwilligung im Rahmen der Aufklärung. Nochmal kurz erklärt, Verjährungseinrede, das heißt die Gegenseite, also die Behandlerseite. Also wenn Verjährung eingetreten ist, muss man sich darauf berufen. Das wird nicht von Gerichts wegen geprüft, ob Verjährung eingetreten ist, sondern es muss geltend gemacht werden seitens der Behandlerseite. Das ist, glaube ich, letztes Mal nicht so richtig rübergekommen, aber es ist so quasi schon reflexartig. Wenn eine Behandlung schon einige Jahre zurückliegt, dann beruft sich die Behandlerseite, also die anwaltlichen Vertreter der Ärztinnen und Ärzte, darauf, dass Verjährung eingetreten ist. Ob das stimmt oder nicht, das wird immer so quasi reflexartig ausgesprochen. Oh, 5 Jahre liegt das Ganze zurück, das muss ja verjährt sein. Das ist so quasi schon so ein Automatismus bei denen, dass das geltend gemacht wird. Aber es muss auch geltend gemacht werden.
Also nur dann kann das Gericht das berücksichtigen, ansonsten
genau.
Eben nicht.
Auch wenn das Gericht selber von Verjährung ausgeht, aber es nicht geltend gemacht wird, kann es das nicht überprüfen. Und dann wird vielleicht sogar mal eine an sich verjährte Sache positiv aus Patientensicht entschieden, obwohl es nicht so sein müsste. Und der Einwand der hypothetischen Einwilligung, das heißt, wenn man nicht aufgeklärt worden ist, das noch kurz zur Erläuterung, und die Ärzteseite dann sagt, ja, wenn du ordentlich aufgeklärt worden wärst, hättest du dem Ganzen aber auch zugestimmt. Darum hilft dein Einwand, du seist nicht aufgeklärt worden, an dieser Stelle nichts. Mhm. Das muss geltend gemacht werden. Und das ist oftmals so, dass die Gerichte quasi die Behandlerseite darauf hinweisen, ach, wollen sie denn nicht den Einwand der hypothetischen Einwilligung erheben? Das darf das Gericht natürlich nicht machen, macht's aber in einigen Fällen und dann bin ich, wie damals gesagt, immer ein Stück weit erbost, weil da muss die Gegenseite, wenn schon, dann selber drauf kommen. Erfahrene Anwälte im Bereich der Arzthaftung, die Ärzteseite vertreten, wissen das natürlich, denen brauche ich das nicht sagen. Aber es kommt immer mal wieder ein Anwalt, der da vielleicht nicht so häufig tätig ist und der kennt diese hypothetische Einwilligung nicht. Und dann hilft das Gericht ihm auf die Sprünge, obwohl es das eigentlich nicht darf. Und das rüge ich dann immer, aber hilft auch nichts. Wenn es einmal ausgesprochen ist, beruft sich natürlich die Behandlerseite Leiter darauf, ist dankbar, dass der Hinweis gekommen ist und dann kann man auch nicht mehr wirklich was machen. Aber das nochmal zur Erklärung und vielen Dank an die Kollegin Kerstin in dem Fall, dass sie darauf hingewiesen hat, dass das nochmal klarer ausgesprochen wird.
Ich dachte, du hättest das letzte Mal schon genauso gesagt.
Hatte ich auch so in Erinnerung, aber es kam wahrscheinlich nicht so rüber und Juristen hören dann vielleicht mal auf das Detail und das war vielleicht im Detail dann nicht ganz richtig rübergebracht und sie hat dann auch schön geschrieben, das lernen wir Juristen auch schon im ersten Semester. Einreden muss man reden. Genau, dieser Spruch, den gilt es sich zu merken. Also man muss es geltend machen, damit das entsprechend berücksichtigt werden kann.
Also, ihr habt das für den Fall der Fälle jetzt im Hinterkopf und ansonsten natürlich einen guten Anwalt suchen. Die wissen das. Wir haben noch eine Mail bekommen und zwar aus Österreich. Wie schön. Ich freue mich immer so, wenn auch was aus Österreich und aus der Schweiz kommt, wo wir übrigens mit unserem Podcast im Bereich Gesundheit auch auf Platz 1 liegen. Also wir führen das Ganze an in Österreich und der Schweiz. Deswegen an dieser Stelle auch euch vielen herzlichen Dank fürs Einschalten.
Und vielleicht darf ich an dieser Stelle noch sagen, wir planen eine Sonderfolge. Das weiß Tanina noch gar nicht, aber das habe ich mir jetzt im Urlaub ausgedacht.
Oh, toll.
Und zwar eine Sonderfolge Unterschiede Arzthaftungsrecht in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Also, dass wir da auf die besonderen Momente, Begrifflichkeiten, rechtlichen Gegebenheiten eingehen in den jeweiligen Ländern im Dachbereich und schauen mal, wo sind da Unterschiede. Und ich hoffe, das findet bei euch Anklang, wird jetzt irgendwann im Laufe des Frühjahrs dann kommen.
Gibt es da viele Unterschiede oder hält sich das so im Rahmen? Ist das alles sehr ähnlich jetzt so in diesem deutschsprachigen Bereich?
Nee, also das ist schon unterschiedlich ausgestaltet und die Patientenrechte sind in vielen nicht-deutschen Ländern doch deutlich besser. Gerade so die Niederlande gehen da als Vorbild voraus. Da ist schon seit vielen, vielen Jahren das Patientenrecht deutlich besser ausgestaltet als in Deutschland. In Österreich gibt es auch nochmal Unterschiede und auch in der Schweiz. Es gibt viele Gemeinsamkeiten, aber dann schauen wir mal drauf, wie sich das jeweilige Recht unterscheidet. Und ich glaube, das ist ganz spannend für jeden mal zu hören. Wir wagen auch mal den Blick über die Grenzen hinaus. Wir haben ja schon mal über die USA gesprochen. Und wir schauen auch mal ins osteuropäische Ausland, weil doch sich viele da auch operieren lassen, gerade jetzt im Bereich der Schönheitsoperationen in Tschechien oder in der Türkei. Und da gibt es wirklich große Abweichungen zu unserem Recht. Und das sollte man vielleicht im Vorfeld auch wissen, bevor man sich da in entsprechende Behandlungen begibt.
Gut, dann setzen wir uns demnächst mal die internationale Juristenbrille auf. Jetzt aber zu der Mail aus Österreich von der Magdalena. Liebes Tatort-Krankenhausteam, liebe Tanina, lieber Peter, seit einiger Zeit höre ich gerne euren Podcast, vor allem die Sachlichkeit und das Anliegen zu sensibilisieren und in Zukunft Fehler zu vermeiden, gefallen mir außerordentlich gut. Danke erstmal dafür. Von Beruf bin ich Klinikseelsorgerin. Dabei begegnen mir fast nur dankbare und bestens betreute Patienten und Patientinnen. Zum Glück hadert nur sehr selten jemand damit, wie die Behandlung gelaufen ist. Beim Hören der Folge Tod in der Spritze ist mir gerade etwas aufgefallen, auf das ich gerne hinweisen möchte. Ihr besprecht kurz, wie wichtig es ist, dass von ärztlicher Seite immer Begleitpersonen zu einer Untersuchung zugelassen werden. Ich habe dabei den Hinweis vermisst, dass es eine Ausnahme gibt. Wenn der Verdacht nämlich auf häusliche Gewalt vorliegt und das potenzielle Opfer von einem potenziellen Gefährder begleitet wird, dann kann ein alleiniges Gespräch unbedingt notwendig sein und muss vom Personal, in Klammern schreibt sie, sensibel eingefordert werden. Ein potenzielles Opfer wird kaum diesen Wunsch selber äußern können. Selbst bei der Begleitung durch einen Freund, eine Freundin oder aus der Verwandtschaft kann die Anwesenheit einer solchen Person es unmöglich machen, offen zu sprechen. In unserem Klinikum fand dazu auch schon eine Schulung durch das Gewaltschutzzentrum und durch die Polizei statt. Es ist wichtig, die Thematik häusliche Gewalt in der Öffentlichkeit mehr ins Bewusstsein zu bringen. Das kann auch ein Baustein sein, um Femizide zu vermeiden. Herzliche Grüße aus Österreich und vielen Dank für eure großartige Arbeit, wünscht uns Magdalena. Ja, das ist ein sehr, sehr großartiger und sehr, sehr wichtiger Hinweis natürlich, den wir tatsächlich so noch gar nicht an die Oberfläche geholt haben. Aber ist in diesem Augenblick geschehen. Falls ihr auch solche Anregungen oder noch Einfügungen habt, schickt sie uns gerne. Wir haben eine E-Mail-Adresse.
Und die lautet info@tatort-krankenhaus.de.
Wir lesen alles, wir beantworten noch alles und manches auch gerne hier im Podcast. So, und jetzt kommen wir zu unserem heutigen Fall. Und das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein gewichtiger Fall heute. Es geht um Thilo und Thilo wiegt zu viel, deutlich zu viel. Er ist 1,75 groß und bringt 190 Kilo auf die Waage. Schon als Kind war er der pummeligste Junge im Kindergarten, in der Grundschule und später auch der dickste auf dem Gymnasium. Heute ist er 38 Jahre alt und ja, er hat eigentlich noch nie in seinem Leben abgenommen. Im Gegenteil, jedes Jahr setzt er weitere Pfunde an. Thilo arbeitet als Verwaltungswirt im Rathaus seiner Stadt. Der Weg ins Büro ist für ihn mittlerweile zu einer körperlichen Tortur geworden. Und so kann es nicht weitergehen. Das Fett muss weg. Und damit wir den Zustand von Thilo richtig einschätzen, also wir sprechen hier nicht mehr von Übergewicht, sondern von Adipositas. Und Adipositas ist eine Krankheit. Ja, wie misst man das? Wir haben ja alle schon mal von dem Body Mass Index gehört. Das ist ein Ansatzpunkt. Also ist die Zahl größer als 25, dann wird das noch als Übergewicht bezeichnet. Ab einem BMI von 30 besteht dann wirklich das Krankheitsbild Adipositas. Wenn dieser Wert noch höher ist, dann muss man allerdings schon wieder ein bisschen vorsichtig sein. Also so ein Arnold Schwarzenegger in seinen besten Muckizeiten, der hat sicherlich ein BMI größer als 35 gehabt. Und da hätte natürlich niemand gesagt, Arnold Schwarzenegger hat Adipositas. Also es geht um die Körperzusammensetzung und die Zusammensetzung aus Wasser, Fett, Muskeln und Knochen. Bei Thilo, wie gesagt, ist es einfach ganz deutlich Adipositas.
Ja, um das nochmal ganz klarzustellen, Adipositas ist eine Krankheit. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, hat das im Jahre 2000 bereits eingesehen. Deutschland hat sich da nochmal 20 Jahre mehr Zeit gelassen. Und obwohl Adipositas nun als Krankheit anerkannt ist, wird sie sozialrechtlich anders gestellt als andere Erkrankungen. Seien wir mal ehrlich, wir haben eine Krankheit, für die es effektiv wissenschaftlich nachgewiesene Behandlungsmethoden gibt. Diese werden aber nicht oder nicht selbstverständlich von den Krankenkassen übernommen. Man stelle sich einmal vor, das wäre so mit einer anderen Krankheit, Lungenkrebs oder einem Leistenbruch. Da gäbe es einen riesigen gesellschaftlichen Aufschrei.
Tja, und die Liste von Folgeerkrankungen bei Adipositas ist riesig lang. Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, die Gelenke können verschleißen, aber auch weniger bekannte mit Übergewicht verbundene Krankheiten treten auf wie Migräne, Brustkrebs, unerfüllter Kinderwunsch, alles das kann mit diesem extremen Übergewicht zusammenhängen. Und diese Krankheiten sind dann nicht nur für die Betroffenen schlimm, sondern die verursachen auch hohe gesellschaftliche Kosten, das muss man ja auch mal sagen, die man eben neben dem Leid sich hätte sparen können, wenn man die Ursache behandelt hätte. So, an dieser Stelle würde ich mich jetzt fragen, kann ich Adipositas irgendwie in den Griff kriegen? Kann ich das wegbekommen?
Also man muss sich klar machen, Adipositas ist eine chronische und in den Genen verankerte Erkrankung, die an sich für immer bleibt. Weg geht sie nie, aber wir können die Folgen abmildern.
Und soweit ich weiß, ist eine OP da wirklich der allerletzte Schritt. Also man sollte es erst anders versuchen.
Ja, das gilt eigentlich für viele Bereiche, dass man erstmal konservativ vorgehen sollte. Es ist natürlich ein schwieriger Weg abzunehmen durch eine Ernährungsumstellung, Verhaltensänderung. Ja, Sport treiben ist immer der bessere Weg erstmal, als sich in Anführungszeichen einfach operieren zu lassen. Die Operation muss das letzte Mittel sein, also Ultima Ratio. Wenn alles andere versagt hat und nichts funktioniert hat, dann sollte man den Weg der Operation wählen.
Und da gibt es ja verschiedene Methoden, vom Schlauchmagen habt ihr bestimmt schon mal gehört oder auch der Magenbypass. Das sind Möglichkeiten, Adipositas ja operativ zu bekämpfen, in den Griff zu bekommen. Ja, dann schauen wir jetzt, wie sich das in Thilos Fall gestaltet. Thilos Weg zum endlich schlank werden beginnt auf jeden Fall 2019 im Krankenhaus, denn er hat sich zu einer Schlauchmagen-OP entschlossen. Nach diesem Eingriff kommt es zu einer chronischen Fistel am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen. Es folgen dann mehrfach endoskopische Interventionen, die aber überhaupt keinen Erfolg bringen. Und nach viel Hoffen, Bangen und Abwarten steht ein Jahr später die Entscheidung fest, die nächste Operation soll folgen. Diesmal in einem anderen Krankenhaus und mit einer anderen OP-Methode.
Ja, denn Thilos Schlauchmagen soll jetzt in einen sogenannten Magenbypass umgewandelt werden. Der Eingriff scheint zuerst erfolgreich zu sein, aber einige Monate später landet Thilo schon wieder unter Messer. Denn das Fistelproblem, Daniela, was du beschrieben hast, das am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen sich eingestellt hat, hat sich leider weiterhin nicht verbessert.
Und die zweite Operation in der neuen Klinik macht dann sogar noch alles viel schlimmer. Zum einen dauert der Eingriff sehr lange. Im OP-Bericht sind 6 Stunden und 40 Minuten notiert. Was macht diesen Eingriff so umfangreich? Da kann man ganz klar sagen, Thilos schlechter Zustand. Die Ärzte sehen nämlich nur noch die Möglichkeit, die untere Speiseröhre und den Restmagen, der ihm verblieben ist, einschließlich des Fistelgewebes zu entfernen. Also Magen kommt raus.
Ja, die vollständige Entfernung des Magens im Rahmen einer Operation, die nennt man fachmedizinisch Gastrektomie. Hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal gehört. Wird nämlich sehr häufig bei Magenkrebs durchgeführt. Und um weiterhin die Verdauung zu ermöglichen, vernähen die Chirurgen im Anschluss an die Magenentfernung die Speiseröhre und den Dünndarm miteinander. Diese beiden Organe sollen dann die Funktion des entfernten Magens übernehmen.
Und für mich klingt das ehrlich gesagt absolut erstaunlich. Aber so steht es wirklich überall. Auch ohne Magen kann man tatsächlich einigermaßen normal leben. Also natürlich kann man, ich glaube, du kannst jetzt nicht mehr irgendwie 13 Cocktails hintereinander trinken. Und ich glaube auch Süßigkeiten und sowas, das ist alles keine besonders gute Idee. Alles, glaube ich, auch was Säure erzeugt, was Sodbrennen erzeugt. Das ist alles natürlich nicht mehr gut. Und man kann sich noch relativ normal ernähren, die Portionen fallen aber deutlich schmaler aus und man isst eher so 6 bis 8 kleine Mahlzeiten am Tag.
Ja, ich denke schon, dass es nur schon eine Einschränkung besonderer Art ist, dass sich das Leben doch deutlich, wenn man keinen Magen mehr hat, ändert, dass man auf sehr, sehr vieles achten muss und viele Lebensmittel, glaube ich, auch nicht mehr zu sich nehmen darf, weil die dann Beschwerden verursachen. Aber was in dem Fall von Thilo jetzt für viele von euch sicherlich überraschend ist, der Eingriff im Bereich der Speiseröhre des Darms, die Entfernung des kompletten Magens in Thilos Fall, ist gar nicht das ausschlaggebende Problem. Es ist etwas völlig anderes.
Genau. Und wir haben schon mal in unseren Fällen drüber gesprochen, wie wichtig die richtige Lagerung während einer Operation ist. Also wie man auf diesem Operationstisch, es ist ja meistens, gelagert ist. Eine optimale Lagerung sorgt natürlich für den bestmöglichen Zugang zum OP-Gebiet, da wo der Chirurg nun mal ran muss, und beugt auch langfristigen Folgen vor. So wichtig ist das. Es kann nämlich zum Beispiel zu Nervenschädigungen kommen. Zur Lagerung von Thilo während dieser fast 7-stündigen Operation ist im Bericht vermerkt, dass er in Rückenlage gelagert wurde. Das ist die häufigste Lagerung bei Operationen. Er liegt auf einer Vakuummatratze, also die kann sich ganz individuell an seinen Körper anpassen, anschmiegen. Und auch die Arme und Beine sind zu Beginn des Eingriffs sorgfältig gelagert. Und das habe man alles vor der Operation nochmal überprüft. Soweit, wie gesagt, lesen wir es im OP-Bericht. Erst nach dieser Kontrolle hätte der Chirurg dann angefangen zu operieren. Weitere Lagerungskontrollen während des Eingriffs lassen sich in dem Operationsbericht nicht entnehmen. Bis auf einen Hinweis aus dem Anästhesieprotokoll. Stunden nach Beginn der OP gibt es da eine Notiz, dass Thilo in die sogenannte Anti-Trendelenburg-Position gebracht wird. Die muss man sich so vorstellen, dass der Oberkörper leicht erhöht liegt. Also der Tisch wird zum Kopf hin erhöht. Nach diesem Eingriff fühlt sich Thilo erstmal erschöpft. Aber er fühlt sich auch erleichtert. Doch schon bald merkt er, es stimmt etwas nicht. Seine rechte Hand fühlt sich seltsam an. Der kleine Finger und die Hälfte des Ringfingers sind taub. Er denkt sich erst nichts dabei, schließlich hat er eine große OP hinter sich, wo es jetzt nun hauptsächlich um seinen Magen geht und um seinen Verdauungstrakt. Da denkt er erst, das sind vielleicht irgendwie Nachwirkungen der Narkose, dass seine Finger da teilweise taub sind. Aber auch am nächsten Tag bleibt das Gefühl oder eher gesagt das Nichtgefühl in den Fingern und auch am übernächsten Tag. Als er dem Pflegepersonal davon berichtet, wird sein Problem zwar notiert, aber nicht weiter untersucht. Es gibt keine Tests, keine neurologische Untersuchung, nichts. Thilo wartet auf eine Besserung in den Fingern, aber die bleibt aus. Die Taubheit ist auch nicht nur unangenehm, die erschwert ihm auch so einiges. Er also kann feinmotorische Aufgaben nicht mehr richtig ausführen. Das Tippen auf dem Handy fühlt sich fremd an. Selbst die Kaffeetasse zu halten ist sehr ungewohnt. Und erst nachträglich stellt sich dann heraus, während der langen OP wurde bei Thilo ein Nerv in seiner Schulter oder in seinem Arm so stark abgedrückt, dass dieser Nerv dauerhaft geschädigt wurde. Aber das ist nicht die einzige Panne während der Operation. Im Laufe des Eingriffs reißt sein Beatmungsschlauch. Ein Leck entsteht. Die Ärzte müssen improvisieren und beatmen Thilo mit einem Beutel, einem Ambo-Beutel. Da hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen. Das kennt ihr aus Krankenhausszenen aus dem Fernsehen. Das ist dieser Kunststoffbeutel, der dann mit einer Hand gedrückt wird und so Luft über einen Schlauch in die Lunge des Patienten pumpt. So, dann gibt es während dieser OP noch einen Moment, wo es vielleicht ein bisschen kritisch hätte werden können. Bei Thilo wird nämlich versehentlich die Pleura verletzt. Das ist die dünne Haut, die die Lungen umgibt. Und glücklicherweise entwickelt sich daraus kein gefährlicher Pneumothorax, also kein Lungenkollaps. So, aber es sind ja doch schon so einige Stolperpunkte in dieser ganzen Operation. Peter, warum sind die Finger von Thilo taub? Was hat es mit der Operation am Magen zu tun, mit seiner Adipositas? Ich habe das Gefühl, gar nichts.
Nee, mit der Operation als solches hat es auch tatsächlich nichts zu tun, sondern mit der Lagerung. Also die Operation dauerte ja nahezu 7 Stunden an, also ein sehr langer Zeitraum. Mit Vor- und Nachbereitung war man bei 9 Stunden Lagerung. Und da ist es zu, das ist dann auch unstreitig gewesen, zu einer Schädigung des Nervus ulnaris. Den habt ihr schon mal hier und da in einer unserer Folgen auch gehört, dass der sehr schnell beleidigt ist und dann entsprechende gesundheitliche Konsequenzen sich daraus ergeben. Das ist unstreitig gewesen, dass der geschädigt worden ist. Jetzt ist die Frage gewesen, ist das den Ärzten zuzurechnen, weil sie Thilo nicht richtig gelagert haben? Oder war das nicht zu vermeiden?
Spielt bei sowas nicht vielleicht auch dieses hohe Gewicht eine Rolle, die Thilo da hat, 190 Kilo?
Ja, vollkommen richtig. Also der Anspruch, fettleibige Patienten zu lagern, ist ein deutlich höherer und schwieriger als normalgewichtige. Also da sind besondere Vorkehrungen zu treffen. Kann man sich ja auch laienhaft ganz gut vorstellen, wenn mehr Gewicht auf eine Stelle über einen sehr langen Zeitraum drückt, dann kann es natürlich eher zu Problemen kommen, als wenn man jetzt normalgewichtig ist. Und die Lagerung als solche, das haben wir auch schon in einer oder zwei sogar unserer vorherigen Folgen gelernt, gehört zu den sogenannten voll beherrschbaren Risiken. Also da ist die Beweislast eine andere. Da müssen quasi die Ärzte nachweisen, dass sie ordnungsgemäß gelagert haben und es nicht dadurch zu einem Schaden gekommen ist. Wir haben hier außergerichtlich über den medizinischen Dienst ein Gutachten eingeholt. Das machen wir nicht allzu häufig, in dem Fall haben wir das aber getan. Was ist der Vorteil dieses Gutachtens? Einmal ist es kostenfrei für den Patienten, das ist schon mal sehr hilfreich, wenn man finanziell, ich sage immer ganz gerne, nicht auf Rosen gebettet ist, dass man dafür nichts bezahlen muss. Und ein zweiter, weiterer Vorteil, der jetzt auch im Fall von Thilo zum Tragen kam, ist der, dass das Gutachten nicht an die Gegenseite geht. Also bei den Gutachten, die wir über die Gutachterkommission der Ärztekammern einholen, ist es so, dass die Gegenseite ja in dieses Verfahren involviert wird. Sie muss auch zustimmen, auch der Haftpflichtversicherer muss bei den allermeisten Gutachterkommissionen zustimmen. Und die bekommen natürlich nachher den Bescheid der Gutachterkommission und die zugrunde liegenden Gutachten, oder wenn es nur eins gab, nur das eine, zur Kenntnis. Und in den Fällen der medizinischen Dienstes ist dem nicht so. Also wenn es negativ aus Patientensicht ausfallen sollte, dann lassen wir das in der Schublade verschwinden.
Ach so.
Schicken es natürlich nicht an die Gegenseite, weil dann schneiden wir uns ja den Ast ab, auf dem wir sitzen. Hier haben wir ein Gutachten bekommen und das war tatsächlich negativ aus Sicht von Thilo. Und der Gutachter hat da gesagt, ich will das einfach mal kurz wörtlich zitieren, die zusammenfassen. Er sagt, es muss davon ausgegangen werden, dass trotz Einhaltung aller Vorsichtsmaßnahmen eine lagerungsbedingte Druckläsion des Nervus ulnaris eingetreten ist. Anhaltspunkte für Verstöße gegen die Sorgfaltspflichten ergeben sich nach Analyse der Akten nicht. Es hat sich eine mögliche, nicht immer vermeidbare Komplikation ereignet, über deren Möglichkeit chirurgisch und anästhesiologisch präoperativ aufgeklärt wurde. Also, wir haben ein Gutachten bekommen, das uns ganz und gar nicht weiter geholfen hat. Und wenn das die Gegenseite in die Hände bekommen hätte, dann hätten die natürlich sofort gesagt, ja, was wollt ihr denn? Selbst euer eigener, von euch beauftragter Gutachter kann doch gar keinen Fehler feststellen. Warum sollen wir den regulieren? Also hat dieses Gutachten ein
schattiges Plätzchen,
geruhsamen Platz oder schattiges Plätzchen in unserer Schreibtischschublade gefunden und wir sind an die Gegenseite herangetreten. Dennoch mit dem Vortrag, weil wir es anders gewertet haben als der Gutachter, dann haben gesagt, nein, es gab keine Kontrollen der Lagerung während dieser neunstündigen Phase und das hätte noch weiter dann dokumentiert werden müssen. Also wir haben da eine andere Auffassung vertreten als der Gutachter. Und erstaunlicherweise hat sich die Gegenseite zwar widerstrebend, aber dennoch letztendlich auch darauf eingelassen, uns zu glauben, dass wir doch da in rechtlicher Hinsicht zumindest so einen kleinen Ansatzpunkt haben. Und wir haben letztendlich nicht das bekommen, was wir wollten im Vergleichswege, also einen relativ geringen Betrag in Anbetracht der Schädigung von Thilo. Es waren 7.500 Euro, aber es galt für uns zu überlegen, gehen wir das Risiko ein, in ein gerichtliches Verfahren einzusteigen mit einem negativen Gutachten, wissen, dass der Gerichtsgutachter möglicherweise sich dieser zwar nicht bekannten, aber dennoch vorhandenen Auffassung anschließen wird und dann Thilo gar nichts bekommt. Und dann haben wir hin und her überlegt und gesagt, nee, dieses Risiko können wir hier nicht eingehen. Wir nehmen lieber wirklich den Spatz und anders kann man es nicht bezeichnen. Dieser Betrag ist als Spatz anzusehen, ist wirklich nicht die Taube. Aber das war uns zu riskant und dann haben wir gesagt, das nehmen wir uns mit, wenn die Gegenseite schon bereit ist, insoweit zu zahlen. Und darum haben wir uns verglichen und sind nicht ins gerichtliche Verfahren gegangen. Aber man sieht, manchmal hat man negative Gutachten und kann trotzdem in der Sache Erfolg haben, vielleicht sogar jetzt in dem Fall nur einen Teilerfolg, aber dennoch Erfolg haben. Also zusammenfassend kann man sagen, man muss als Patientenanwalt schon manchmal taktisch vorgehen und darf sich nicht blenden lassen von einem negativen Gutachten. Das besagt nicht immer, dass der Fall erfolglos enden muss, auch nicht im gerichtlichen Verfahren. Also wir sind öfters schon in gerichtliche Verfahren eingestiegen mit negativen Gutachten und haben dann dennoch gewonnen. Leider auch andersherum der Fall. Wir hatten positive Gutachten und haben dann trotzdem den Prozess verloren, weil der Gerichtsgutachter das anders gesehen hat oder weil andere rechtliche Momente dann dem ganzen Erfolg entgegenstanden. Also Aufruf an alle Patientinnen und Patienten, wenn ein Gutachten vorliegt, trotzdem das Besprechen mit dem Patientenanwalt, was zu tun ist, das gibt nicht immer die Richtung vor, weil manche Gutachten, das muss man auch deutlich mal an dieser Stelle sagen, haben nicht immer die Qualität, die man sich als Patientenanwalt wünscht und die sollen da nicht die Richtung vorgeben, in beide Richtungen. Also selbst wenn es positiv ist, sollte man sich nicht verleiten lassen, in Prozess frohen Mutes einzusteigen, wenn das Gutachten, auch wenn es positiv ist für den Patienten, einfach qualitativ zu schlecht ist, muss man trotzdem gut überlegen, ob man in Prozess geht. Und das als letzter Satz genauso andersrum. Wenn es negativ ist, heißt das nicht, dass die Schlacht schon verloren ist. Man kann dennoch Erfolg haben, weil nicht immer das Gutachten allein maßgeblich ist, sondern es spielen ja viele rechtliche Momente ein. Und Aufklärungsfragen und sonstige Fragen werden oftmals in Gutachten ja gar nicht behandelt.
Also nicht jedes Gutachten ist gleich in Stein gemeißelt und gibt die Richtung vor und es ist ein ganz schön taktisches Spiel, was ihr Juristen dann da legal betreiben könnt.
Ja, da ist nichts Verbotenes dabei.
Das wäre es jetzt aber auch noch.
Also das, davon distanzieren wir uns natürlich vollkommen und das ist alles so erlaubt und auch die Arztseite hat so ihre taktischen Mittel, die aber uns auch bekannt sind und da geht man schon ein Stück weit auch sportlich, will ich mal sagen, miteinander um.
Jetzt gucken wir aber nochmal auf Thilos Gesundheitszustand. Also nach wie vor sind Finger seiner Hand taub. Das ändert sich höchstwahrscheinlich auch nicht mehr. Dafür hat er jetzt auch ein Schmerzensgeld, ein Ausgleichsgeld bekommen, zugesprochen bekommen. Auf der anderen Seite hat er natürlich auch nicht die OP bekommen, die er eigentlich haben wollte, sondern er hat ja nun mal keinen Magen mehr. Aber er hat auch deutlich abgespeckt.
Genau, er wiegt mittlerweile unter 100 Kilo. Also er hat über 100 Kilo abgenommen, was schon eine ganze Menge ist und dadurch sind viele Begleiterkrankungen gar nicht erst entstanden, die du beschrieben hast, Danina, und das ist sehr, sehr wichtig. Also Übergewicht ist mit einer der höchsten Risikofaktoren, die es gibt, neben Alkohol, Rauchen, Drogen, was es dann noch so gibt.
Also, wie am Anfang gesagt, ein gewichtiger Fall heute bei Tatort Krankenhaus, der dann aber nochmal eine ganz andere Kurve genommen hat. Peter, wir danken dir für diesen, wir danken dir für diese Geschichte hier. Und tun wir aber auf jeden Fall und wir freuen uns auf einen nächsten Fall. Nächste Woche, ihr wisst, wann es bimmelt in eurem Kalender, Mitternacht, Donnerstag, dann gibt's nämlich immer eine neue Folge, erst eine Woche exklusiv auf RTL Plus und dann wandert diese Folge überall hin. Und wo ihr dann Lust habt, uns zu hören, könnt ihr das auch tun.
Und wenn die Lust da noch nicht nachgelassen hat, schreibt uns gerne eine Nachricht oder lasst ein Abonnement da bei Instagram. Da findet ihr uns auch unter Tatort Krankenhaus. Wir peilen mittlerweile die 50.000 Follower an. Yippie. Das nach einem Jahr ist wirklich ein Grund zur Freude. Und wer noch nicht Follower ist, gerne bei Instagram einfach mal ein Herzchen oder was auch immer man da lassen muss.
Ja, da seid ihr herzlich willkommen. Bis nächste Woche. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.